ছাত্র জীবন জীবনের করেছে, এইখানে যেমন করেছে und vor allem die kommunalpolitische Ebene der Miet- und Bodenpolitik uns darstellen wird. Ich darf jetzt übergeben an Karin Leib, die uns ihre wohnungspolitischen Forderungen im Bundestag darstellen wird.
Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Gökay, danke für die Einladung und vielen Dank auch dafür, dass ihr euch auch in Mannheim diesen ja, sehr, sehr wichtigen politischen Thema zuwendet, was ja aus Sicht vieler Menschen die zentrale Frage, die zentrale, so eine der sozialen Fragen unserer Zeit ist. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Ich hoffe, dass ihr die Präsentation jetzt sehen könnt und mich hören könnt. Und wenn mir irgendjemand ein Go gibt, würde ich auch mit meinem Vortrag starten. Also, nochmal, liebe Gökay, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr euch dem wichtigen Thema zuwendet. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt hören könnt und die Präsentation sehen könnt. Das ist richtig. Die erste Folie, wo ich mal dargestellt habe, wie die Mieten sich eigentlich entwickelt haben, wie rasant sie sich entwickelt haben. Und zwar nicht nur in Mannheim, sondern im ganzen Land. Wie ihr seht, habe ich natürlich ein paar Zahlen von den Metropolen mitgebracht, also von München, Hamburg, Stuttgart und Berlin, aber auch Städte, die bisher nicht so im Fokus der mietenpolitischen Debatte standen, beispielsweise Leipzig und Dresden, um auch zu zeigen, dass das Thema auch längst in Ostdeutschland angekommen ist, aber eben auch in Mannheim, in einer Stadt, die bisher anders als München oder Hamburg nicht so dafür bekannt ist, dass es ein besonders teures Pflaster ist. Der Punkt ist aber, dass auch in Mannheim die Angebotsmieten, also da die neuen Mietverträge sozusagen, ja 40% fast gestiegen sind innerhalb von 10 Jahren. Und wir können davon ausgehen, dass in den letzten 10 Jahren die Menschen keine Lohnerhöhung im Schnitt, also einzelne sicherlich, Studierende beispielsweise, aber im Regel haben die Leute jetzt nicht 40% mehr Lohn in der Tasche als vor 10 Jahren und auch nicht bei Renten, bei Hartz IV oder bei BAföG. Das heißt, unterm Strich, Menschen müssen immer mehr Geld von ihrem Einkommen für das Wohnen ausgeben und da macht leider auch Mannheim keine Ausnahme. Ich würde jetzt gerne die nächste Folie anblenden. Da sehen wir nochmal die Städte mit den höchsten Mietpreisen. Also das ist jetzt, sage ich mal, die in Euro pro Quadratmeter. Da haben wir jetzt wenig überraschend München an der Spitze mit inzwischen 18,4 Euro, also gut 18 Euro pro Quadratmeter im Schnitt, die dort eben im Moment genommen werden für neue Mietwohnungen. Man kann man sagen, dass dort vielleicht die Einkommen noch etwas höher sind als in anderen Städten. Aber ich sag mal, trotzdem sind das inzwischen Preise, wo sich Leute, die vielleicht Krankenpflegerin sind oder Busfahrer, Leute, die ganz normale Berufe haben, einen kleinen Laden vielleicht betreiben. Also da haben wir inzwischen ein Niveau erreicht an Preisen, was astronomisch ist und was sich Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener einfach nicht mehr leisten können. Dann würden wir zur nächsten Folie kommen. Genau, das ist dann die Überlastung durch Miete. Also das setzt jetzt diese abstrakten Zahlen wieder ins Verhältnis zur Einkommenssituation. Und dort haben wir die Situation, dass wir in Deutschland relativ weit vorne sind. Also wir gehen davon aus, dass in Deutschland 14% der Bevölkerung so überlastet sind mit ihren Ausgaben für die Miete, für die Wohnung. Und übertroffen wird es nur von 3 anderen Ländern, von Griechenland, von Bulgarien und von Dänemark und dann kommt schon Deutschland. Das heißt, man kann sagen, dass wir hier also gemessen am Einkommen ein richtiges Problem haben, was natürlich vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten treffen wird. Und es ist ganz interessant, sich anzusehen auf der rechten Leiste, welche Städte eine Überlastungsquote haben, wie hoch diese Überlastungsquoten sind. Und das setzt, wie gesagt, da geht es um den Anteil der Haushalte, die über 30% ihres Einkommens für die Kaltmiete aufbringen müssen. Also es ist eine Studie von André Holm, den bekannten linken Stadtsoziologen. Und da sieht man dann zum Beispiel in Mannheim, wo wir heute sind und über das wir heute sprechen, eine ziemlich hohe Überlastungsquote hat. Das heißt, ziemlich viele Leute, 43% der Mannheimerinnen und Mannheimer, geben 30% oder mehr für das Wohnen aus. Und diese 30%-Marke, die ist eigentlich, sage ich mal, war jahrzehntelang in der Wohnungspolitik so die Marke, wo man gesagt hat, so bis 30% ist okay, aber mehr darf es dann nicht sein. Und wir sehen jetzt, dass man heute in ganz vielen Städten nur noch von träumen kann. Und wie gesagt, in Mannheim geben jetzt schon 43% der Haushalte mehr als 30% Wohnungen aus. Das sind 43% zu viel. Denn wie gesagt, eine gute soziale Wohnungspolitik würde eigentlich dafür sorgen, dass die Leute maximal 30% des Einkommens für das Wohnen ausgeben und den Rest eben haben, um davon zu leben. Aber vielleicht auch mal, um in Urlaub zu fahren, um was zurückzulegen für die Kinder, um Anschaffungen zu machen, etc. Aber man sieht heute, dass viele eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, zu arbeiten und deswegen sind die Miete und dann kann man überhaupt keinen Pfennig mehr zurücklegen, muss auf Urlaube verzichten, etc. Also man kann sagen, dass Mannheim wie auch andere Städte aber ein richtiges Problem hat. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Was sind die Folgen steigender Mieten? Also das eine, das ist ja das Thema, was in aller Munde ist, nämlich die Verdrängung oder der Fachbegriff Gentrifizierung. Das heißt, ärmere Bevölkerungsgruppen, Migrantinnen und Migranten, Rentnerinnen und Rentner werden verdrängt durch Menschen mit einem höheren Einkommen oder mit einem höheren Bildungsstand. Und es führt dazu, dass sich die soziale Spaltung in den Städten verschärft, also dass insbesondere Leute von Innenstädten an den Stadtrand gedrängt werden, aber dass wir inzwischen in ganz vielen Städten so eine Spaltung haben. Wir als Soziologinnen und Soziologen sagen Segregation dazu, ich sag mal vereinfacht ausgedrückt, dass diese reichen und armen Viertel entstehen, beziehungsweise dass einfach noch krasser wird und die soziale Durchlässigkeit dort immer weniger wird. Es hat die Folge, dass arme Menschen, Menschen mit geringem Einkommen ausgegrenzt werden, aber auch, dass die Mittelschichten verarmen, weil sie, wie gesagt, selber davon betroffen sind, von diesem Mietenwahnsinn, weil sie immer mehr Geld ausgeben müssen für das Wohnen und gar keine Rücklagen mehr bilden können, keine Anschaffung mehr machen können, nur noch für die Miete arbeiten gehen. Und bei den Menschen mit wenig Einkommen ist natürlich eine gestiegene Wohnungslosigkeit und eine gestiegene Obdachlosigkeit die Folge. Aber es ist lange kein Problem mehr, was nur Menschen mit geringem Einkommen betrifft. Und am Ende des Tages ist dieser Mietenwahnsinn auch ein wesentlicher Bestandteil der Umverteilung von unten nach oben. Ich will nochmal sagen, was aus unserer, aus linker Sicht auch die Ursachen der Wohnungsnot sind, weil da sind aus meiner Sicht viele Gerüchte im Umlauf. Die Konservativen sagen im Grunde zweierlei. Die sagen, ja, warum ziehen denn die Leute, die jungen Leute vor allen Dingen, alle in die Städte und sagen, haben im Grunde die These, dass der Anstieg der Mieten im Grunde ein Marktversagen ist, dass also einfach zu viele Menschen in die Städte ziehen und zu wenig gebaut wird. Es ist richtig, dass wir eine Landflucht in Deutschland haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass der ländliche Raum auch systematisch ausgeblutet wurde, insbesondere in Ostdeutschland. Aber trotzdem werde ich aus linker Sicht sagen, dass wir eine andere Ursache als viel entscheidender ansehen. Und das ist im Grunde die Ursache, dass mit Wohnungen spekuliert wird, dass mit Immobilien spekuliert wird, dass Immobilien als Betongold gelten. Und der Fachbegriff dafür heißt finanzmarktgetriebener Kapitalismus. Also man kann sagen, dass vor allen Dingen seit der letzten Finanzmarktkrise das Thema sich nochmal, also es verschärft sich schon im Grunde seit den 90er Jahren mit Auf und Ab. Aber vor allen Dingen seit der Finanzmarktkrise flüchtet sich zunehmend Kapital in Immobilien. Da gilt die Investition in Immobilien und für ja, das internationale Kapital vor allen Dingen die Investition in Mietwohnungen in Deutschland als eine besonders gute und sichere Geldanlage. Und dieser Trend wird ja, durch diese Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank natürlich auch nochmal verschärft, weil es sich zum Beispiel gar nicht mehr lohnt zu sparen und die Leute sagen, okay, dann investiere ich eben in Immobilien und versuche aus viel Geld noch mehr Geld zu machen, indem ich Mietwohnungen kaufe und die Mieterinnen und Mieter dann mein Kapital vermehren. Und außerdem haben wir natürlich auch einen massiven Rückgang öffentlicher Investitionen. Also über Jahrzehnte hat der Staat auf Bundes-, auf Landesebene, aber auch in den Städten gar nicht mehr selber gebaut, nicht mehr investiert in eigene öffentliche Wohnungen. Und da durch die Privatisierungspolitik das Ganze noch verschärft. Und auch ganz große, es geht jetzt auch nicht mehr darum, dass wir hier, wir reden jetzt nicht die ganze Zeit über Kleinvermieterinnen und Kleinvermieter, die gibt es natürlich auch, aber das Grundproblem ist natürlich, dass wirklich große Institutionen, Fonds, Hedgefonds, Private Equity Fonds, aber auch, also auch große Unternehmen wie Vonovia und Deutsche Wohnen auf den Wohnungsmarkt drängen und versuchen auf dem Wohnungsmarkt auf Kosten der Mieterinnen und Mieter eine hohe Rendite zu erwirtschaften im Interesse ihrer Aktionäre oder im Interesse ihrer Anleger. Ja, die zweite Ursache der Wohnungsnot, genau, nächste Folie. Genau, das ist nochmal, wie sich eigentlich eine Studie von André Holm. Wir sehen, dass es eigentlich bis Mitte der 90er Jahre die Entwicklung von Rot, das sind die neuen angebotenen Mietverträge, die Bestandsmieten, aber auch die Einkommen, so sage ich mal, das ist schon nach oben gegangen, aber gleichmäßig. Ja, das wäre ja in Ordnung, also wenn der Mietanstieg so wäre, wie die Einkommen ansteigen, ungefähr. Aber es hat dann in den von 1995 bis 2005 etwa, da wurde überhaupt nicht mehr in Wohnungen investiert. Da sind die Bestandsmieten eigentlich stetig angeschrieben. Also da ist jetzt nicht viel passiert. Also und das kann man für die Länder, für die meisten Kommunen weiter durchdeklinieren. Das war also auch ein ganz, ganz großer Fehler. Und auch der soziale Wohnungsbau ist seither aus dem Niedergang begriffen. Also es gab 1990 noch 3 Millionen Sozialwohnungen und jetzt sind es bei 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Und dieser Trend geht jedes Jahr, setzt er sich fort, weil immer mehr Sozialwohnungen wegfallen. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Hier sieht man nochmal sehr eindrucksvoll den Rückgang von Sozialwohnungen. Also der hat sich jetzt wirklich innerhalb der letzten 30 Jahre mehr als halbiert, die Anzahl der Sozialwohnungen. Und dieser Abwärtstrend hält an, was natürlich angesichts dieser Situation in den Städten besonders dramatisch ist. Dann gehen wir auf die nächste Folie. Dort sehen wir nochmal das Versagen der Bundespolitik auf einen Blick. Sicherlich habt ihr schon von der sogenannten Mietpreisbremse gehört. Ist ja, war ein großes Versprechen, hat Hoffnung geweckt bei vielen Mieterinnen und Mietern, aber sie funktioniert nicht. Wir haben die Modernisierungsumlage als ein wichtiges Instrument. Wenn ihr möchtet, kann ich später nochmal darauf eingehen. Das ist zwar abgeschwächt worden, aber sie bleibt und sie ist eines der zentralen Verteilungsmechanismen. Es gibt kaum Verbesserungen im Mieterschutz, also im Kündigungsschutz zum Beispiel. Es gibt keine Trendumkehr beim sozialen Wohnungsbau. Und dieses Bauen, 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 von dem die Bundesregierung immer spricht, das bezieht sich maximal auf das Luxussegment. Also man kann noch nicht erkennen, dass es eine andere Baupolitik im großen Maßstab gibt für Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener. Die Bundesregierung investiert auch deutlich mehr Geld in das sogenannte Baukindergeld. Da geht es also um die Förderung von Eigenheimen. Und da wird dreimal so viel Geld für ausgegeben wie beispielsweise für Sozialwohnungen. Dann kommen wir auf die nächste Seite, was wir tun können. Und Ich habe hier das Beispiel Wien mitgebracht. Das schöne Foto habe ich selbst gemacht, als wir nämlich mit dem Bauausschuss des Bundestages uns Wien angesehen haben, auch auf meinen Vorschlag hin. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Was ihr da vor euch seht, was so eine ganz interessante Architektur hat, das ist, so sieht der soziale Wohnungsbau in Wien aus. Es sind begehrte Wohnungen dort. Wenn in Wien gebaut wird, sozialer Wohnungsbau, gibt es einen Architekturwettbewerb. Es muss also auch schön aussehen. Es muss ökologisch nachhaltig sein. Und ihr seht vielleicht ganz unten, da wo diese Säulen sind, vielleicht kann man das erkennen. Dort gibt es große Gemeinschaftsräume. Und in jedem Bauprojekt für den sozialen Wohnungsbau werden in Wien Gemeinschaftsräume gebaut. Da können Geburtstage gefeiert werden, von Kindergeburtstagen bis Jubiläen für Ältere. Dort finden Nachbarschaftsfeste statt und so weiter und so fort. Dort werden auch Sozialarbeiter eingestellt, die dafür sorgen, dass die neuen Nachbarinnen und Nachbarinnen zusammenkommen und eine Gemeinschaft bilden. Und in Wien leben 60% der Mieterinnen in sogenannte Gemeindewohnungen oder Genossenschaftswohnungen. Und sie haben dort also auch ein deutlich geringeres Niveau. In Wien bezahlen die Menschen im Schnitt 21% des Einkommens für das Wohnen. Und Berlin sind beispielsweise 31% und München 36%. Und allerdings wird in Wien auch viel mehr Geld investiert in diesen Gemeindewohnungsbau. Auf der nächsten Seite sehen wir, was wir als Linke wollen. Wir wollen nämlich auch ein Investitionsprogramm nach Wiener Vorbild machen. Das ist quasi das Geld, was wir in den Aufbau eines neuen sozialen und gemeinnützigen Wohnungssektor investieren wollen. Und wenn wir dort Geld in die Hand nehmen würden, und im Moment wird ja viel Geld investiert, und ich glaube, dass jeder Euro, der in gute Wohnungen investiert wird, auch gut angelegtes Geld ist. Und wir wollen, dass 250.000 neue Sozialwohnungen im Jahr entstehen können und 130.000 Wohnungen im bezahlbaren Segment. Und wollen die Kommunen, und das können wir ein bisschen schon den Bogen spannen, auch unterstützen, dass sie selber investieren können und selber bauen können durch einen Rekommunalisierungsfonds. Wir wollen zweitens auf der nächsten Folie, dass die Mieten gedeckelt werden. Sicherlich habt ihr schon von der Berliner Idee des Mietendeckels gehört. Wir hoffen, dass das vor Gericht Bestand hat. Und wir wollen, dass im ganzen Bundesgebiet ein Mietendeckel gilt. Und je nachdem, wie die Gerichtsentscheidung ausfällt, müssen es dann die Länder machen. Oder wir haben auch als Bund die Möglichkeit, dass wir, im Detail würde das etwas anders aussehen, aber im Kern auch auf Bundesebene dafür sorgen können, dass wir so eine Art Mietendeckel oder eine wirkungsvolle Mietenstopp eigentlich haben, dass die Miete nur noch steigen kann in Höhe des Inflationsausgleiches, also in angespannten Wohnungsmärkten. Das wäre also sehr, sehr wichtig. Dann kommen wir auf die nächste Folie und wollen einen besseren Mieterschutz. Da geht es um die Modernisierungsumlage, die abgeschafft werden muss. Wir wollen einen besseren Kündigungsschutz, weil Leute einfach heutzutage viel zu schnell aus ihren Wohnungen rausgekündigt werden können. Da gibt es sehr, sehr viele Schlupflöcher im Gesetz, die wollen wir schließen, weil in den Städten haben zum Teil 70% der Leute Angst, dass sie aus ihren Wohnungen fliegen. Das finde ich wirklich unglaublich. Und deswegen wollen wir einen besseren Kündigungsschutz und auch Zwangsräumungen verhindern. So, jetzt sind wir langsam am Ende der Präsentation. Natürlich wollen wir die Mieter auch, ja, ich habe jetzt mal gesagt, alle Macht den Mieterräten. Also wir wollen natürlich, dass die Mieterinnen und Mieter besser mitreden können, beispielsweise durch Mieterräte oder Verbandsklagerecht für Mietervereine. Und auf der nächsten Folie wollen wir nochmal Spekulation bekämpfen, also wie aus unserer Sicht eines der zentralen Ursachen für die Wohnungsnot. Und da gibt es einen Haufen steuerlicher Begünstigungen für Spekulanten. Man kann beispielsweise, man muss die Wertsteigerungen von Wohnungen nach 10 Jahren nicht mehr versteuern. Man kann sogenannte Share Deals abschließen. Das ist so ein Instrument, was eigentlich nur die großen Konzerne nutzen können, um die Grunderwerbssteuer zu umgehen und den Kommunen gehen da ganz, ganz viele Einnahmen verloren. Und es gibt ja auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also ein Volksbegehren, was in Berlin gerade läuft, was wir als Linke auch unterstützen. Und ich finde nämlich auch, dass diese großen Wohnungskonzerne eigentlich nichts verloren haben auf dem Wohnungsmarkt. Denen geht es eben um die Geschäftemacherei und nicht um das Bereitstellen von guten Wohnungen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Und da kann ich jetzt, werde ich nur kurz drauf eingehen. Also auch der Bund könnte mit seinen Liegenschaften, mit seinen Grundstücken und mit seinen Wohnungen eine viel bessere Politik machen. Der Bund könnte zum Beispiel selber bauen, aber in dieser Legislaturperiode hat die Bundesregierung nur sage und schreibe 50 Wohnungen gebaut, was besonders perfide ist, weil sie gerne so mit Fingern auf die Länder zeigt. Und das kann natürlich nicht sein. Okay, und auf der nächsten Seite seht ihr ein Foto von einigen linken Abgeordneten. Also ihr seht ja, und vielen, vielen Aktivistinnen und Aktivisten auf einer großen Kundgebung vor dem Kanzleramt. Das war dieser sogenannte Wohngipfel, der vor 2 Jahren stattgefunden hat. Und wir haben dort demonstriert und protestiert und durchgesetzt, dass zumindest einige Verbesserungen noch in das Gesetzespaket reinkamen. Ich glaube auch, das will ich zum Schluss sagen, dass wir nur weiterkommen, wenn wir eine gute Zusammenarbeit haben zwischen uns in den Parlamenten auf verschiedenen Ebenen und den Menschen auf der Straße. Ich freue mich sehr, dass es eine neue Mietenbewegung gibt. Aber wir brauchen auch eine starke Linke auf allen Ebenen, auf kommunaler Ebene, auf Bundesebene und hoffentlich in Baden-Württemberg auch bald auf Landesebene. Denn nur die Linke setzt sich konsequent für die Rechte von Mieterinnen und Mietern ein. Vielen Dank. Und ich bin gespannt auf die nächsten Beiträge.
Vielen Dank, liebe Karin, für deine Präsentation. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie steht es mit der Wohnungsgemeinnützigkeit? Kann eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit die Situation auf dem Wohnungsmarkt lindern? Welche Maßnahmen sind hierfür notwendig? Und was hältst du von dem Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen in Berlin? Welche Rolle spielen Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia etc.? Und wie kann eine Enteignung von solchen Unternehmen aussehen? Welche Kosten würden de facto dabei für Kommunen, Land und den Staat entstehen?